Moin und hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge in Britta's Hafen Podcast. Hier geht's um außergewöhnliche Berufe, echte Persönlichkeiten und maritime Chancen. Wie schön, dass du dabei bist. Ich bin Britta. Heute bin ich zu Gast auf dem Dampfeisbrecher Stettin und mein Gast im Podcast ist Christiane Carstens. Sie ist Schauspielerin.
Gerade im Schauspiel ist immer unsicher. Also man muss mehrere Fähigkeiten haben und man muss neugierig bleiben und muss auch gucken, was kann ich denn eigentlich noch?
Christiane hat in der Corona-Zeit ein Fährpatent gemacht und fährt eine Fähre auf dem Tegeler See.
Und das ist ein Gewässer im Norden von Berlin und wir nennen das Tegeler See, es ist eigentlich die Ober- und Unterhavel.
Ihr neues Buch heißt Moin Seekind. Ich bin total gespannt, Christiane heute ein bisschen kennenzulernen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Fairplay Totsch Group. Vielen Dank dafür. Gab es eigentlich den Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich das Buch Moin Seekind schreiben?
Der Impuls. Frag mal die Menschen nach Kapitänen. Also die Menschen überall, die auch nicht mit Maritimen zu tun haben. Die wissen immer tatsächlich eine Kapitänin. Das ist Frau Rakete.
Ja.
Und dann ist es so, dass ich denke, ja, das stimmt, die ist toll, die ist großartig, aber es gibt doch viel mehr Kapitäninnen. Und da habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach mal, dem muss ich nachgehen und dem muss ich jetzt einfach auch mal einen Raum bieten. Und daher ist dann auch das Buch geschrieben worden von mir.
Aber jetzt lernen wir ja in deinem Buch 5 Kapitäninnen kennen, inklusive dir.
Ja.
Und in der ersten Geschichte geht es um dein Erlebnis als Seekind in den 60er, 70er Jahren, wo du einen Vater hattest, der zur See gefahren ist. Und das habe ich gar nicht mehr bedacht, wie schlimm das sein muss, wenn man ja gar nicht weiß, wann der Vater nach Hause kommt und so weiter.
Mhm.
Was war denn so das, was dich am meisten als Kind, als Seekind, ja, gestört hat, traurig gemacht hat? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, es ist so, ich finde immer auch, darüber gibt es zu wenig zu lesen, und zwar eben über die, die zu Hause sind. Und bei meinem Vater war es eben so, man muss bedenken, ich war so 2-3 Jahre alt, als ich ihn bekam. Das ist nochmal so eine extra Geschichte, aber steht auch so weit im Buch. Und dieser Mensch ist dann von heute auf morgen verschwunden. Und was dann aber passiert ist, und das wünsche ich eigentlich niemandem, und ich glaube auch nicht, dass das heutzutage noch so ist, meine Mutter hat durch eine gewisse Überforderung, weil sie nun alleine war und mit einem Kind, hat mein Vater als Druckmittel benutzt, also in ihrer Erziehung. Das heißt, wenn irgendwas war, dann hieß es, also das sage ich jetzt mal dem Vater und dann wollen wir mal sehen, was er dazu sagt. Und damit hängen sie in der Luft. Also das ist einfach, sie warten nicht unbedingt auf die Rückkehr, aber diese Rückkehr, die ist dann irgendwann. Irgendwann steht er wieder vor ihnen und sie wissen nicht, was sie eigentlich jetzt erwartet. Und was ich eigentlich so ungerecht finde, ist, dass mein Vater eigentlich gar nichts davon weiß. Also der ist gar nicht eingeweiht, weil das ist ja nur für sie als Kind so schlimm, weil sie können das ja alles gar nicht einschätzen. Die Erwachsenen reden nicht vor ihnen. Und da kam natürlich auch oft der Wunsch, ich möchte keinen. Also ich brauche ja auch keinen. Also da ist was gewesen. Und was mir auch aufgefallen ist immer, und das finde ich eben auch so spannend, das mal zu sehen, ich fand ihn immer, der war immer ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft, in die er kam.
Mhm.
Seien es Verwandte oder irgendwas, er hat ja was nicht mitbekommen. Also bis er da wieder eingegliedert war, ist er eigentlich schon wieder abgefahren.
Und die Kommunikationsmittel, 60er, 70er Jahre, gab es noch keine Mobiltelefone oder Programme mit dem FaceTime oder wie auch immer man die alle nennt.
Genau, wo man nochmal jemanden sehen könnte und vor allen Dingen dann die Netze auch dann stimmen, muss man ja auch heutzutage rechnen. Aber nein, das ging natürlich per Brief. Und diese Briefe brauchten auch länger. Und dann kam ja auch dazu, es gab ja dann den ganz großen, diese große Kollision. Also das Schiff meines Vaters ist 1967, ist es gesunken. Und da ist auch, wenn man das sieht von außen, also als Kind, man bekommt ganz bestimmte Dinge, bekommt man mit, dass es eine Ausnahmesituation ist. Aber das Eigentliche, was nun diese Erwachsenen damit sich abmachen müssen, das bekommt man nicht mit. Und das ist so, ja, man hängt immer in der Luft.
Aber man fühlt wahrscheinlich diese Stimme.
Dass irgendwas nicht in Ordnung
ist. Man kann es nicht einordnen.
Genau.
Was ist denn da genau los? Ne?
Ja, und das ist wirklich richtig schwierig. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass diese beiden Erwachsenen die Zeit für sich nutzen wollen. Also das stört eigentlich ein Kind. Und das ist, finde ich, schon recht, recht schwierig.
Also nochmal ein Aspekt bei der Seeschifffahrt, der noch gar nicht in all diesen Podcast-Folgen vorkam. Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt erschien das Buch Moin Seekind und es geht um 5 insgesamt verschiedene Kapitänen auf deine Tätigkeit, obwohl du so ein Kind hast, dass du nun doch zur See fährst, sozusagen. Kommen wir später nochmal. Ich würde jetzt gerne über die erste Fährkapitänin sprechen, Reintraut, 75 Jahre. Sie ist in einer Binnenschifferfamilie aufgewachsen und ist später selbst Fährkapitänin geworden. Wie hast du die eigentlich kennengelernt?
Ja, man muss sagen, wer in der maritimen Welt arbeitet, da sind wir ja doch so weit vernetzt. Wir wissen genau, wer, wie, wo, welche Schiffsunternehmen wo sind. Und als ich mein Patent in den Händen hielt, da bin ich dann zu dem einen Unternehmen gefahren, weil die kenne ich, die sind nachbarschaftlich in der Nähe, im Gewässer. Und das ist eben auch so eine alteingesessene Familie, die ist noch bis heute, ist die da. Und habe dann mit der Frau von dem, das ist, glaube ich, der Bruder von der Reintraut, mit der habe ich einen Kaffee getrunken und ihr gesagt, dass ich jetzt mein Patent habe und dass ich ja auch die erste Fährkapitänin bin. Und daraufhin hat sie gelacht und hat gesagt, ja, sorry, Christiane, tut mir leid, aber meine Tante war die erste. Und da habe ich sie natürlich gebeten, ob sie mir den Kontakt herstellen könnte. Und den habe ich dann auch schnell hergestellt. Und das war ein wunderbares Gespräch. Das ist wie bei ganz vielen, also auch bei einigen von den Kapitänen, die ich auch interviewt habe. Es ist immer so, fängt so mit so einem Satz an wie, ja, aber eigentlich habe ich gar nichts zu erzählen. Was habe ich denn da gemacht? Und das finde ich so, ich weiß gar nicht, ob es weiblich ist, dass man so sagt, ja, was, also ich bin halt gefahren. Und? Ja, und das war dann eigentlich, das war sehr, sehr schön. Und ich habe jetzt mich wieder getroffen mit der Nichte und habe ihr das Buch mitgegeben, weil ich Reintraut hatte keine Zeit. Und sie hat sie jetzt übergeben, hoffe ich, und habe noch gar nicht die Reaktion gehört. Und da ist ja auch zum Beispiel, was ich da ganz toll finde, da ist ja auch in dem Buch, da ist ja dieses Foto. Dieses Foto, das ist so außergewöhnlich, weil das liegt an der Museumsinsel. Und zwar, das Foto ist, glaube ich, von 1948 oder 49. Und da sieht man noch das Schloss. Also da ist das Schloss, die Ruine des Schlosses. Das ist ja erst in den 50er Jahren abgerissen worden. Also ist vom Krieg zu Ruinen geschossen worden. Und diese Bilder, so ein Bild gibt es kaum. Also das ist ein unglaubliches Bild. Das hatte sie in ihrem Fotoalbum. Und natürlich durfte ich das nicht mitnehmen, klar, aber ihr war der Wert gar nicht so bewusst. Also das Wertvolle, weil jedes historische Museum würde sich freuen, dieses Bild zu haben. Und ich habe es dann abfotografiert, das durfte ich.
Ich glaube, wir müssen mal kurz erklären, dass wir um eine Region bei Berlin sprechen.
Ja, das sollten wir tun.
Denn Museumsinsel mit einem Schloss gibt es natürlich hier in Hamburg nicht.
Nein, das haben wir hier nicht.
Schon gar nicht mit einem Schiff davor in 1948. Also ja. Es geht um die erste Fährkapitänin Reintraut ist
die erste Fährkapitänin des Teglersee.
Die zweite Kapitänin, die in dem Buch vorkommt, ist Svea. Sie ist 34 Jahre alt, also eine andere Generation, Kapitänin der Handelsschifffahrt. Und da geht es viel um die Herausforderungen der See, Orkane, wie steuert man bei bestimmter Wellenhöhe richtig, wie nimmt man diese ganzen Herausforderungen an. Und obwohl Svea erzählt, was für ein gefährlicher Beruf das ist, denn es gibt immer noch viele Menschen, die bei diesem Beruf, wie du auch gesagt hast, wie auch dein Vater ist ja auch in ein Unglück geraten und das Schiff ist gesunken. So sinken weltweit Schiffe und haben Unfälle und so weiter. Also ein gefährlicher Beruf. Trotzdem möchte Svea nichts anderes werden oder sein als Kapitänin. Mhm. Kannst du das verstehen?
Ja, natürlich unbedingt. Und bei Svea finde ich ja auch, was mir so besonders gut gefallen hat, ich habe viele Bücher gelesen aus der maritimen Welt. Also natürlich hauptsächlich sind es ja Männer, die erzählen von Orkanen und Stürmen. Und ich habe auch in der Sport, also Segeln, Einhandsegeln und so weiter, Frauen, sehr viel gelesen. Und hier fand ich auch wieder bei Svea, dass so ein ganz anderer Blick, dieser Blick, also zum Beispiel, wenn sie beschreibt, wenn sie ganz, ganz, ganz oben auf der Brücke steht, und wenn dieses Schiff in diese Wellen einbricht, dieses wie eine Achterfahrt ist, diese Gewalt, also diese gewaltige Natur, wie sie das wahrnimmt, das ist so eine Sinnlichkeit, die ich einfach großartig finde. Und das ist so ein Blickwinkel, der hat sowas ja so sinnlich und auch, aber auch so ein ganz großes Verständnis der physikalischen, technischen Seite. Also ich finde es ganz toll, wenn sie sagt, also Schiffe mit 96 Meter passen ja einfach gut rein in so eine Welle. Und da passiert nicht so viel. Aber dann diese großen Containerschiffe, und je größer sie werden, die immer noch so zu beherrschen, das ist großartig. Und sie sagt auch, und das finde ich einen ganz tollen Satz, ich weiß, was das Schiff kann. Und ich weiß aber auch, was die Natur kann. Und das nehme ich zusammen. Und daraus nehme ich nicht nur die Instrumente, sondern ich lese die Wellen. Und da sagt sie auch ganz tolle Sachen dazu. Also das hat mich schon fasziniert.
Ja, das glaube ich. Hat mich auch fasziniert beim Lesen. Fand ich auch sehr schön ausgedrückt. Und gleichzeitig so eine Technik zu erklären mit der Länge der Welle und so weiter, ja, war schon sehr spannend.
Ja, und ich habe jetzt, da habe ich schon mal eine Resonanz, also alle Mitwirkenden haben natürlich alle ein Buch bekommen. Und da habe ich dann auch schon gehört, dass die anderen dann mit Hochspannung das gelesen haben, weil sie sagen, wow, ja, das habe ich noch gar nicht bedacht. Ach ja, das ist ja das. Ich fand auch ganz toll diese Beschreibung, dieser Todmann-Knopf. Den fand ich ja auch großartig. Also, das ist ein toller Ausdruck. Und dann, wo du einfach alle 3 Minuten drauf drücken musst, damit du sagen kannst, ich bin noch da. Ich wache noch. Ich schlafe jetzt nicht oder so. Ja, das sind so, das ist eine schöne Erzählweise. Aber das bei ihr sowieso, da sind so, auch so tolle Sachen drin.
Und so viele Details. Svea ist ja nun Kapitänin, 34 und ja, man wünscht sich, oder ich wünsche mir natürlich auch für die Zukunft in der Berufswelt, dass man überall mit dem Respekt behandelt wird und dass man einfach nur aufgrund seiner Qualifikation den Job bekommt, für den man die beste Person aussucht mit der besten Ausbildung, egal ob Mann oder Frau. Ja, jetzt ist die Frage, denkst du, das wird schon was? Hat sich schon was geändert? Könntest du das so aus dem, was du von den 4 Kapitäninnen gehört hast, könntest du das so raushören oder also, haben wir da noch einen weiten Weg?
Also ich finde schon mal, wir können mal auf Svea zurückkommen. Ich fand, bei Svea gab es für mich einen Satz, den ich ganz toll fand, also der steht auch im Buch. Sie sagte, also sie ist verheiratet inzwischen auch mit einem Kapitän und haben auch ein Kind zusammen und da sagte sie, ich muss unbedingt fahren, es ist egal als was, also ob ich jetzt dann noch Offizierin jetzt noch bin, weil noch kein Schiff zugewiesen bekomme oder eben als Kapitänin, denn ich möchte gerne sehen, was mein Mann zu Hause mit dem Kind braucht. Und das kann ich nur, wenn ich weg bin. Und umgekehrt ist es ja öfter, also er ist ja jetzt weg und er sieht, was sie braucht, aber sie kann die Perspektive nicht einschätzen, was nämlich derjenige braucht, der oder und was er vor allen Dingen nicht braucht, auch wenn der eben fährt. Und das fand ich eigentlich, das ist natürlich optimal, also dass überhaupt jemand so eine Einstellung hat. Das ist so ein Aspekt, ja, und da geht es nämlich auch um die Teilung und dass Familie und der Wunschtraum, also eines Berufes, nicht sich unbedingt im Weg stehen muss. Das ist mir übrigens bei Reintraut auch aufgefallen, mit welchem Selbstverständnis sie erzählt hat, dass sie sich damals mit ihrem Mann das einfach geteilt hat. Also der Mann war Kraftfahrer und die Kinder, das haben die so gemacht, dass wenn sie nicht Schicht hatte, dann haben sich abgestimmt. Es war immer einer zu Hause. Und das ist dann, also dieses Buch hat ja 5 Kapitäninnen und 5 Generationen. Und da sind natürlich immer Teile drin, wo du sagst, ach ja, ups, das haben die einfach so gemacht. Da brauchten die nicht noch, dass man den Arbeitgeber vielleicht darum bittet, dass er daran denkt. Oder das haben die gemacht. Oder aber man denkt auch manchmal, ups, da hat sich gar nichts verändert. Aber die Frage könnte man, also...
Ja, ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema.
Also was ich zum Beispiel auch, du hast mich vorhin gefragt mal, wo ich Verbesserungen sehe oder auch, dass wir nach Qualifikation auch gehen. Ich meine zum Beispiel, es gehört auch die Sprache dazu. Und Sprache heißt für mich, das fällt eigentlich jedem auf, ohne gleich irgendwas von Gentrifizierung irgendwie zu Stirn zu runzeln. Nein, aber zum Beispiel Mann über Bord, ja? Also Mann über Bord, da frage ich mich, wo sind denn die Frauen? Halten die sich immer fest und fallen nicht oder gibt's keine Frauen? Und was mit den Kindern? Also wer das noch benutzt, der müsste sich irgendwie klar machen. Wir zum Beispiel, wenn wir ausbilden, wir machen das nicht. Also es ist einfach Mensch über Bord. Aber es taucht natürlich immer wieder auf. Oder ich habe es neulich gehabt, ich habe Dienst und dann kommt so ein Vater mit seiner kleinen Tochter und sagt, ja, nee, du darfst da die Angel nicht reinhalten und musst du mal den Fährmann fragen. Und dann sagt ich, sorry, Fährfrau, geht das auch? Das ist so drin. Also, das ist so absurd. Und da hätte ich vielleicht den Vorschlag zu machen, vielleicht können wir da mal so ein bisschen was tauschen. Also ich mache mal 2 Jahre lang sind das die Matrosen sind dann auch die Matrosen. Wir haben dann nur die Matrosin, die Schornsteinfegerin, und dann kommt die Ärztin. Wir haben das nur das und das für die Männlichen. Also wie ist denn das dann? Und es ist so, ich habe auch, meine Protagonisten habe ich auch oftmals gefragt, die sagen, nee, ist mir eigentlich egal. Ja gut, im Englischen gibt es dieses nicht so wie in der deutschen Sprache. Also wenn jemand sagt, nein, Miss Captain, das ist so, das gibt es so, die heißen alle so. Aber wir haben es in der deutschen Sprache. Und da würde ich auch sagen, ich hätte da gerne so einen Wunsch, dass sich das sprachlich auch ein bisschen durchsetzt. Und das ist, ich finde nicht, das ist nicht pingelig. Das ist einfach, ich stolper einfach darüber, wenn es wieder heißt Mann über Bord. Da frage ich mich wirklich, wo sind wir denn dann? Also, was machen wir denn inzwischen? Das wäre so, ja, wo ich sage, auch wäre ja auch ganz schön. Es hat sich da in der Schifffahrt ganz gut was bewegt. Also unsere Schifferdienstbücher sind inzwischen... Da steht Decksmann, Decksfrau, da steht Bootsmann, Bootsfrau, da steht Steuermann, Steuerfrau. Das steht da schon. Und ich habe den Menschen mal gesprochen, der das mit angeschoben hat. Die sitzen ja in der Schifffahrtsbehörde und hat gesagt, es hat ihn 4 Jahre gekostet, dass diese Bücher endlich so gedruckt werden können. Und ich finde das ja auch schon mal, das ist doch einfach ein Fortschritt.
Pauline ist die nächste faszinierende Frau in dem Buch. 24 Jahre alt, Barkassenkapitänin auf der Elbe hier in Hamburg. Und für sie war es auch nicht so einfach. Wir hatten ja eben schon das Thema Berufsausbildung wählen. Warum, weshalb, welche maritimen Berufe stehen überhaupt zur Verfügung?
Ja.
Und auch Pauline hat gesagt, dass sie eigentlich gar nicht unbedingt vorher wusste, dass das ein Beruf für sie wäre. Trotzdem macht das ihr inzwischen sehr, sehr viel Spaß. Sie hat ganz andere Herausforderungen, nämlich zum Beispiel bei Junggesellenabschieden die Feiernden zurechtzuweisen. Und als du jetzt Pauline kennengelernt hast und mit Pauline darüber gesprochen hast, hat sie ein bisschen was erzählt über ihren Traumjob, den sie vorher vielleicht gedacht hatte und wie sie jetzt darüber denkt, ist das jetzt ihr Traumjob?
Ich hatte ja eine Deadline, wir haben jetzt 2025, 24 hatte ich Deadline für das Buch, also für meinen Verlag. Und ich Ich meine, erstmal ist, Pauline beschreibt da auch recht gut, wie man sich, als wenn man keinen in der maritimen Menschen in der Familie hat, wie man sich dann da durchfummeln muss und plötzlich auch was kommt, was einem vorher gar nicht gesagt werden konnte. Das wäre schon, fand ich sehr spannend und da hätte ich auch Ideen, wie man das vielleicht mal ändern könnte. Da hatte sie auch Ideen. Was die Junggesellen-Tide angeht, das ist auch hochspannend, weil Pauline ist nicht allein damit. Wir in der Schifffahrt, also in der Binnen, egal wo, wir mühen uns auch damit ab. Und wir meine ich jetzt Berlin. Also ich fahre ja auch Fahrgastschiffe, also nicht als Kapitänin, sondern bin ich Steuerfrau. Und bei uns in Berlin ist es inzwischen so, also bei der Reederei, wo ich dann immer zwischendurch mal bin, es gibt keine Junggesellenabschiede mehr. Wir nehmen die nicht mehr an. Die Junggesellinnen, ja, also Frauen, ja, aber die Männer nicht mehr. Das ist wirklich ein rotes Tuch. Das ist unglaublich. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. Da könnten wir alle unsere Vermutungen anstellen. Aber es hat irgendwas immer von, ich weiß nicht, das erlernte Soziale, vielleicht mit dem Betreten eines Schiffes, das alles über Bord zu schmeißen. Und da musste man auch, wir hatte einen Kollege erzählt, da mussten sie auch abbrechen, der hat kaum das Schiff betreten, dann hat er plötzlich, der war mal sein Kumpel da und dann haben sie plötzlich seinen Koffer ins Wasser geschmissen, das ist kurz vor einer Schleuse. Das treibt dann natürlich alles rum und dann muss der natürlich auch die Fahrt abbrechen und inzwischen ist das auch abgesprochen mit den Rädern, Junggesellen, nein, machen wir nicht mehr. Und Pauline ist dann nicht alleine und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich war noch nie auf so einem, da sind wir auch, glaube ich, gar nicht eingeladen, Junggesellen-Dings. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal sehe ich sowas vorbeifahren, da denke ich schon immer, oh Gott, ist das jetzt wieder ein Junggesellenabschied oder so. Oder das ist so eigentlich manchmal zum Fürchten, weil man ist auf dem Wasser. Das ist Wasser und das ist ein Schiff. Das ist nicht irgendwo, weiß nicht, wo man sofort an Land kann.
Ja, Sicherheit an Bord ist eben auch eine ganz andere Geschichte.
So, und das ist aber auch das, womit wir uns alle, also alle, die Kapitänen sind, egal, jetzt in Handelsschifffahrt nicht, da ist ja auch so ein ganz schöner Satz auch wieder von Svea. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, warum sie sich für die Handelsschifffahrt entschieden hat und nicht für die Kreuzfahrt und so. Und da ist auch ganz großartig, wo sie sagt, naja, es kann aber auch daran liegen, weil mein Opa immer gesagt hat, also fahr nichts, also kein nichts, was sich bewegt. Ja, das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant.
Jetzt haben wir da noch Marion, 55 Jahre Binnenschifferkapitänin. Und sie schildert wirklich zum Greifen nah, wie man an seine Grenzen in der Seefahrt kommen kann. Mir wurde Angst und Bange, was sie da geschildert hat, als sie auf die Schleuse zufuhr und so weiter und so fort. Es ist zwar ein sehr kurzes Kapitel, aber wirklich beeindruckend. Und bei all diesen Kapiteln fällt mir eben auf, dass obwohl es so Vorzeichen gibt wie jetzt bei Marion, wo sie wirklich hadert damit, ob das wohl das Richtige sein könnte, trotzdem sich dafür entscheidet, in die Schifffahrt zu gehen. Und meine Frage wäre jetzt noch, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, du hättest auch Ideen, wie man vielleicht diesen Zugang zu maritimen Berufen besser machen könnte. Denkst du, das sollte man schon in der Schule anfangen?
Also ich würde ja mein Ja, und zwar vielleicht durch eine Art, das gibt es ja garantiert auch noch heute. Und wir reden ja immer nicht von ganz damals oder so, sondern die Geschichten spielen ja auch alle im heutigen. Kinder, die zur Schule kommen, Kinder, die weiter zur Schule gehen, das müssen sie ja bis zur 10. oder 12. oder wie auch immer sie es machen. Aber sie gehen zur Schule und immer kommt die spannende Frage, was machen denn deine Eltern? Und im besten Fall stellen sich auch manchmal die Eltern vor. Und wenn es dann einfach mal Frauen sind mit völlig anderen Klischeeberufen, sich dann vorstellen, Tischlerin oder ich weiß nicht, Schornsteinfegerin oder dann ist das garantiert spannend. Und auf jeden Fall sollte man da anfangen. Und dann würde ich auch meinen Betriebe besuchen. Das klingt jetzt furchtbar langweilig. Schon in der Grundschule sollte man sowas machen. Denn ich weiß, ich erinnere mich, wir waren mal in einer so einer Heringsfabrik. Da durfte man dann so viel Rollmöpse essen, wie man wollte. Und da wurde auch Fisch geräuchert und so. Ich habe mich überfressen an diesen Rollmöpsen, weil wir durften so viel nehmen, wie man wollte. Ich habe nie wieder Rollmöpse gegessen, aber ich habe diesen Betrieb gesehen. Ich fand ihn ganz spannend. Ich bin nicht Fischerin geworden, aber es gab so einen Impuls. Als Beispiel, dass man brennen kann irgendwann für die Idee eines Berufes, nehme ich mal. Ich bin ja auch auf der Stettin Mitglied und da sind wir so Heizung und Maschine und da haben wir eine ganze Menge an verschiedenen Abteilungen. Und irgendwann saß oben an Deck nach einer Fahrt jemand beim Mittagessen. Ich sah, das musste unser jüngstes Mitglied sein. Ich hatte ihn dann gefragt, er war 18 und den habe ich gefragt, wie bist du darauf gekommen, hier jetzt zu den Heizern zu gehen? Und er sagte, sein Vater, der hat ihn mal mitgenommen, als er 9 Jahre alt war. Und da haben sie so ein Dampfschiff besucht. Und dann war er da und da war auch unten beim Heizer und bei der Befeuerung. Und da hat ihm einer von der Besatzung hat ihm einen kleinen Teelöffel gegeben und ein kleines Stück glühende Kohle darauf. Und er durfte sie ins Feuer werfen. Und er sagte, von da an war es für mich völlig klar, was ich machen möchte. Ich möchte Heizer werden. So, das sind einfach diese Momente. Und das heißt nicht, dass derjenige es wird. Aber ich glaube, dass das Interessieren für irgendwas wäre gut. Und es könnte auch schon von Lehrern und Lehrerinnen ausgehen. Wenn man es schafft, eigentlich Kinder und Jugendliche für was zu begeistern, muss man natürlich auch selber für irgendwas brennen. Und das wäre zumindest für seinen eigenen Beruf. Und wenn man das hat, kriegt man eigentlich die Leute. Und das ist also, wenn man seinen Beruf nicht so gerne macht oder ihn als lästig empfindet, überträgt sich das auch. Also darum denke ich immer, Lehrer und Lehrerinnen wäre schön, die Schule wäre toll, Elternhaus, ja, ist natürlich auch unglaublich wichtig. Das sind ja die, die es nun wirklich beobachten können und auch die Fähigkeiten sehen und vielleicht dann nicht immer den eigenen Beruf sehen, sondern vielleicht auch mal neu entdecken lassen. So würde ich eigentlich die Hoffnung draufsetzen. Und was ich auch finde, ist der Quereinstieg. Denn viele, auch Marion, Quereinsteigerin, und zwar...
War das nicht die Floristin?
Ja, genau.
Ja, ne? Die war ja Floristin vorher?
Ja, genau. Und es kam überhaupt nicht aus der Schifffahrt, aber irgendwas ist ihr natürlich doch begegnet während ihres Lebens und dann hat sie später damit angefangen, hat es gemacht. Ja. Und das finde ich auch, da würde ich auch allen Quereinsteigerinnen, auch Quereinsteiger, würde ich sagen, ja, macht es. Weil seid nicht traurig, falls ihr irgendwas anderes verliert. Manchmal machen ja Firmen zu oder man kriegt plötzlich so ein Schreiben sie waren toll in der Mitarbeit, aber wir haben jetzt jemand anderen oder so. Weil dann gibt's einfach Wege. Da zahlt sogar das Arbeitsamt. Also da würde ich dann auch mal sagen, das müsste möglich sein.
Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf.
Ja, das finde ich.
Genau. Jetzt wollen wir mal genau zu dir kommen. Schauspielerin, wo wir gerade auch über Jobs mit Leidenschaft gesprochen haben, dann Kindercoach für Film und Fernsehen und als dann die Corona-Zeit kam, hast du eine Ausbildung gemacht und das Fährpatent gemacht. Heute fährst du ein Fährschiff auf dem Tegeler See, hast ja eine Karriere als Schauspielerin. Was war denn deine Lieblingsrolle?
Schauspielerin, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Schauspielerin. Da kann man sich noch nicht eigentlich so nennen, aber ich habe schon mit 16 angefangen zu drehen und habe erst später das Studium angefangen, habe es studiert und darum auch immer weiter gedreht. Und ich habe dann später das Coachen für Film und Fernsehen mit dazugenommen, da ich auch als Dozentin gearbeitet habe an den Kinderschauspielschulen. Und das Castingagenturen hatten oftmals noch eine Angliederung an einer Kinder- und Jugendschauspielschule.
Gibt es denn überhaupt eine Lieblingsrolle?
Ich würde immer sagen, also Lieblingsproduktion gab einmal Die Welt in jenem Sommer. Dafür haben wir auch einen Grimme-Preis bekommen. Regie Ilse Hoffmann. Und der ist auch, das freut mich, der ist noch gefragt. Also neulich gab es eine Anfrage, weil eine Schulklasse diesen Film sehen wollte. Und die gibt es ja, den gibt es nicht auf DVD, den gibt es nicht. Und dann fragt man mich, ob ich das zufällig habe. Oder man findet es dann doch noch. Und jetzt hat hier zu diesem Film gerade die Schule in Eppendorf hat Robert Müller geehrt. Und da ist die Geschichte, Die Welt in jenem Sommer, ist seine Geschichte.
Was ist deine Rolle da gewesen?
Ich bin die Enkelin. Und das ist mein Oma und Opa, Grete Wurm und Robert Müller. Und da geht es eben um Die Welt in jenem Sommer 1936. Olympiade. Und das ist eben eine jüdische Familie. Und das Ganze in Eppendorf. Und die Kinder untereinander und die Hitlerjugend. Und ja, die, sagen wir, die furchtbaren nicht nur Anfänge, das waren ja schon 3 Jahre weiter. Denn auf den Film bin ich sehr, sehr stolz, und dass ich den machen durfte. Und dann gibt's einen, den habe ich von der Örtlichkeit unheimlich geliebt. Und zwar, das hieß es sowas, also es gibt ja, alle kennen Traumschiff, aber es gab noch ein Pendant dazu, das hieß Glückliche Reise, und da waren die alle mit dem Flugzeug unterwegs, die Mannschaft. Dann gibt es ja immer, wie beim Traumschiff auch, dann gibt es so eine Stargastrolle und so, und da hatte ich das Glück, auch unter allen dieser Stargäste zu sein, und ich spielte eine Grönländerin mit einem Tourismusunternehmen. Enya. Und das war super großartig, weil ich natürlich in meinem Tourismusunternehmen, ich führte ja die Touristen, hatte ich natürlich ein Schiff und ich hatte Scooter und wir hatten alles, also was ich den Touristen anbieten konnte. Und da waren wir 3 Wochen.
Auf Grönland?
Ja, ja. Und das war eine der schönsten Erfahrungen, weil nämlich auch für alle meine Kollegen, die man alle gut kennt aus Film und Fernsehen, plötzlich in ihrem Rhythmus unterbrochen wurden. Nämlich nichts ging so, wie man sich das dachte. Denn in Grönland oder auf Grönland, das Wetter wird gemacht. Und da ist nichts sicher, ob man da wegkommt oder nicht wegkommt. Und darum hat auch nie eine Produktion auf Grönland gedreht, weil es war so unsicher. Und es war sehr mutig, fand ich, von der Produktion. Und das war sehr, sehr, sehr spannend. Also wir konnten bestimmte Szenen nachher nicht drehen. Sind wir wieder nach Island geflogen und haben die da versucht zu drehen. Und ist eines der Erlebnisse, möchte ich nicht missen. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich da ausgewählt wurde und angefragt wurde dafür. Und habe auch immer noch Kontakt zu diesen Firmen teilweise, weil es ist einfach so ein, ja, besser geht's nicht. Ich habe aber auch noch eine Produktion, und da war ich jetzt stolz. Ich bin nicht so im Mainstream, aber ich habe das Glück, irgendwie wie so ein Kulturgut zu sein. Also 2019 auf der Berlinale wurde ein Film gezeigt, da sind wir 3 Frauen, 3 Hauptdarstellerinnen. Wir haben ja im Beruf Schauspiel ist ja genau das Gleiche. Wir sind immer so ein bisschen wenig, aber da sind wir 3 Frauen. Und es geht um Berlin 1992. Also dieser Umbruch. Ja, und der ist inzwischen, jetzt ist der, der war ganz lange einfach verschwunden. Und da hat jemand gefragt, die wollten ihn, das nennt man ja dieses, die müssen ja neu aufgearbeitet werden, um digitalisiert zu werden, also um in dieses neue Format von K4 oder gebracht zu werden. Und das geht Das ist sehr, sehr teuer. Aber das ist nur für Filme, die dann auch besonders als Kulturgut gelten und dann in den Archiven sind und die auch dann aufgearbeitet werden. Und den gab es, und den gab es auf der Berlinale. Und
sagst du noch mal bitte, wie der Film heißt?
Der heißt Nie wieder schlafen von Pia Frankenberg. Und der war einfach verschollen. Und den hat, und zwar, ich glaube, der Leiter vom Filmmuseum in Berlin, der wusste, dass es diesen Film gibt. Der hatte ihn damals gesehen und hatte sich wohl gewundert, dass es den überhaupt nirgendwo zu sehen gab. Und der hat sich dafür eingesetzt, das alles auswendig zu machen, dass das, also da muss ja eine Regie und Produktion, die müssen ja alle Ja sagen. Wir als Schauspieler haben gar nichts zu sagen dabei. Aber das finde ich auch, das ist, ich habe den dann auf der Berlinale gesehen. Da war ich richtig stolz, weil der Film war so versunken, der war weg. Und da geht es im Grunde schon um drei Frauen. Ja, das sind die Frauen. Also ich meine, und das ist, der Film ist überhaupt nicht gealtert. Also das sind wirklich Frauen, die tun und machen und sagen, was sie so denken. Und ja, und von daher, das finde ich eigentlich ganz schön. Und das sind so auch Produktionen, die ich liebe. Und unter anderem habe ich natürlich so das Übliche gemacht, Dornbusch, Großstadtrevier, Tatorte und eigentlich alles das ganze Programm. Ich glaube, ich habe 40 oder 50 Filme, wo ich dabei war.
Wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute kennenlernen durfte.
Aber umgekehrt genauso.
Eine so berühmte Schauspielerin.
Nein, nicht berühmt, aber glücklich in ihrem Beruf immer noch.
Ja, und dann hast du den Entschluss gefasst, eine Ausbildung auf einem Fährschiff zu machen.
Genau, dann habe ich irgendwann, bot sich irgendwo so an. Wir hatten Personalmangel. Wir hatten keine Fährleute. Es haben sich einige beworben, aber wir hatten keine. Und dann hatten wir für den Winterfahrplan hatten wir einen Winterfährmann. Den war, glaube ich, so 45 und der war auch ein Quereinsteiger. Der war nämlich eigentlich Fotograf in seinem Leben davor. Der war Fotograf und eigentlich auch Künstler. Und der hat seine Patente eben auch dann nebenbei gemacht, also um nochmal irgendwas zu haben. Und das ist übrigens immer auch so, Quereinstieg bedeutet für mich aber auch, gerade im Schauspiel ist immer unsicher. Also man muss mehrere Fähigkeiten haben und man muss neugierig bleiben und muss auch gucken, was kann ich denn eigentlich noch? Und das mit der Fähre, kein Personal, da kam man und sagte, macht ihr das doch mal. Und da waren wir gleich zu fünft. Und dann, ich glaube, wirklich schon nach einer Woche waren wir zu zweit. Weil nämlich die Schwierigkeiten, die dann kommen, es ist sehr teuer, das Patent zu machen. Und es ist auch sehr aufwendig. Also man muss seine Fahrzeiten, zusammenkriegen. Man braucht seine ärztlichen Atteste, also medizinischen Dienst. Man braucht noch mehr Patente, um das Patent zu bekommen. Also man braucht auch ein Funkzeugnis, also ein Lubi, und du brauchst das. Also das kostet alles Geld. Und es ist auch bei Pauline wird es auch klar, das kostet auch alles Geld. Und dann kann man sich entscheiden und sagen, das lasse ich vom Betrieb bezahlen. Dann ist man aber sehr abhängig, weil der Betrieb dann sagt, ja, jetzt müsstest du aber bei uns bleiben. Wo sie es auch nicht machen, aber. Und dann ist es eigentlich so, dass man das gern selber stemmt. Und da hatte ich auch dann, Freunde haben mich immer unterstützt und gesagt, mach doch und so. Ja, und dann habe ich halt in 3 Jahren das dann gehabt.
Ja, große Gratulation, das war ja gar nicht so einfach. Und du hast ja nicht nur diese Ausbildung zu Ende gemacht, sondern du hast dann auch das Buch Moin Seekind zu Ende geschrieben und veröffentlicht. Dazu natürlich auch Gratulation. Was ist für dich jetzt das, was das Buch ausmacht?
Ich hoffe, dass mir das später Leser und Leserinnen sagen können. Dieses Buch ist, habe ich auch so konzipiert, ich wollte gerne Kapitänen haben in verschiedensten Generationsunterschieden. Und hier machen wir immer die Sprünge 74, 64, 54, 34, 24. Und da, finde ich, kann man sehr gut daran sehen, was Was hat sich was verändert? Was verändert sich? Und trotzdem spielt das ja alles auch in der heutigen Zeit. Also es ist alles auch 2019 und 20 und 21, Corona-Zeit ist da drin. Und ich hatte neulich eine Lesung und da hatte mir auch jemand gesagt, das ist ja komisch. Ich dachte jetzt immer, das wäre alles so damals. Aber es ist ja heute. Es ist ja alles heute.
Und das liegt vielleicht am Cover. Das habe ich auch zuerst gedacht, dass es ein Buch ist, als ich nur das Cover gesehen habe, dass es in den 60er Jahren spielt, weil es ein Schiff aus den 60er Jahren ist, das auf dem Cover ist.
Ach. Aber inhaltlich sieht man es ja, da steht ja, also da steht, also die sprechen über das Jahr 22 und sie sprechen über das Jahr 23 und unsere Prüfungen sind im Jetzt, im Heute. Und das liegt natürlich daran, ja, ich habe ja das spät gemacht. Also ich habe mein Patent, habe ich ja dann jetzt gerade erst gemacht. So und dann und nicht vor irgendwie 20 oder 30 Jahren, weil ich ja noch einen anderen Beruf habe. So und das, ja, das finde ich eben das Spannende und das finde ich auch bei den Lesungen, die Reaktionen finde ich toll. Und da sind auch die Zuhörenden, wir haben es ja auf dem Schiff gemacht, auf dem fahrenden Schiff und das war ja, das war so großartig, weil das war dann meine erste Lesung, es sollte liegendes Schiff sein und das Schiff war aber verchartert dann für den Tag und dann hatte mir der Reeder gesagt an den Veranstalter, dann nehmt's am nächsten Tag, dann fährt es aber und da dachte ich jetzt, ach nee, das lenkt ja auch so ab, weil das sind tolle Touren. Wir fahren ja da durch diese Kanäle und wir fahren die Spree und dann kommt man am Kanzleramt vorbei und so und dann macht man eine Lesung. Aber es war hervorragend. Das war wirklich super und ich hatte auch einen tollen Moderatoren, den Lorenz Marold, der ist ja auch vom Berliner Tagesspiegel, der kennt sowas und der war auch großartig, weil wir konnten improvisieren und wir konnten anhand des Wassers erklären, was da jemand meint oder was das dann ist oder da kommt ja auch ein UFO, kommt ja auch in dem Buch vor. Das UFO steht da und plötzlich konnte man es sehen. So, das ist natürlich großartig.
Und wie lange hast du an Moin Seekind gearbeitet?
Moin Seekind habe ich insgesamt wieder dreieinhalb, vier Jahre gearbeitet. Es ist ja immer so ein bisschen, bis man das alles zusammen hat, das Material. Das sind ja, ich rede und spreche und erzähle mit den Leuten, erzählen wir uns, wir unterhalten uns. Und das macht man nicht mit einem Mal, das macht man dann nochmal und nochmal und dann fängt man an und dann geht ja die Suche nach einem Verlag los. So, und dann hat man auch Lieblingsverlage. Ich habe auch lang gebraucht, es gab noch eine Kapitänin, die habe ich nie kennengelernt, aber eine meiner Lieblingskapitänen, obwohl ich sie nie kennengelernt habe, aber die ist natürlich sehr oft vertreten. Es gibt ja immer auch über Kapitänen viel in Journalen, viel in den Netzen zu lesen. Und das ist, die war früher Krankenschwester und jetzt ist sie Kapitänin, also Hochsee. Und das ist Beate Stelzer. Die hätte ich so gerne kennengelernt und die hätte ich so gerne in meinem Buch gehabt. Das ist mir nicht gelungen. Und also die habe ich nicht als Ersatz, sondern die hätte ich gerne noch mit drin gehabt. Und das wäre, aber die sind eben auch alle unterwegs und bis man da irgendwie den Kontakt aufbauen kann, dann das dauert halt alles so ein bisschen. Und so, so ist auch das eben das Seekind. Aber das ist jetzt da.
Ja, und Christiane hat ja nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern vorher noch zwei andere. Dürfen wir darüber auch noch ein ganz bisschen was hören?
Oh ja, gerne. Also es gibt, mein allererstes Buch hieß Untergetaucht auf Reiswerda. Das ist ein Buch, wo fünf jüdische Menschen auf einer Insel untergetaucht sind und dann später von dieser Insel deportiert wurden. Da habe ich 5 Jahre dran recherchiert und dann dieses Buch rausgebracht. Mein zweites Buch ist Mauergeschichten und da hat mich interessiert, wie haben denn Menschen den Mauerbau 1962 und den Mauerfall 89 erlebt und vor allen Dingen, was haben sie denn nach 89 gemacht und zwar Ost und West und da habe ich 8 Menschen dazu befragt und wichtig war mir der Ost und West, das war mir ganz wichtig und die hatten relativ spannende Geschichten zu erzählen und dieses Buch Moin Seekind, das habe ich dann wieder mal etwas anders konzipiert, nämlich da gibt es keine Fragen und Antworten, sondern es porträtiert diese Menschen Und was ich dabei eben, was ich glaube, was mir gelungen ist, sie sind, und das haben sie mir auch bestätigt, sie sind erkennbar. Ich habe nichts verfälscht. Also sie sind, die unterschiedlichen Charaktere sind alle erkennbar. Und das war mir eigentlich ganz wichtig. Und ja, ich glaube schon, also ich hoffe, ich würde es eigentlich sagen, nö, ist mir gelungen. Ich habe auch, wer mir schreiben möchte oder Fragen hat oder so zum Moin Seekind oder mir Anregungen oder irgendwie, ich habe eine E-Mail-Adresse extra für. Die ist moin.seekind@web.de.
Und da kann man dir direkt schreiben?
Alles, was das Moin Seekind betrifft.
Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Podcast-Gespräch. Ich habe mich total gefreut und ich wünsche dir jetzt einen super schönen Tag.
Also Britta, ich habe mich genauso gefreut und ich finde deinen Podcast, auf den bin ich durch Fanny Löwenstrom bin ich aufmerksam geworden und ich bin so froh, den mal jetzt entdeckt zu haben und ich werde den auch weiter hören und ich danke dir auch, dass ich da sein durfte.
Das freut mich aber, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Mein Gast heute war Christiane Carstens. Das Buch heißt Moin Seekind und ist im Amian Verlag erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem literarischen Abstecher in Britta's Hafen Podcast. Ich freue mich über deine Likes oder Kommentare und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wenn du vor dem Veröffentlichungsdatum schon wissen möchtest, wer im nächsten Podcast zu Gast ist, abonniere doch gern meinen Newsletter. Den findest du in den Shownotes oder brittas-hafentour.de. Bis nächstes Mal. Tschüss.